das waren Profis, die haben echt viel erreicht, aber die waren unheimlich familiäre, freundschaftliche Leute. Wenn man mal nicht gespielt hat oder sowas, dann haben die einen vorm Spiel auch in den Arm genommen und erzählt, hier, diese Woche haben wir uns so und so entschieden. Das ist so, was ich mir abgeschaut habe, weil damals, finde ich, hat einem das schon geholfen, dass man so eine Meinung hatte von seinem Trainer, warum er nicht gespielt hat. Es gibt auch, ich habe auch andere Trainer kennengelernt, wo es dann einfach die Aufstellung angepinnt wird und da heißt es, das ist Fußball, du spielst nicht. Das fand ich von den beiden beeindruckend und natürlich aus deren Erfahrung, was die so im Fußballleben erlebt haben, hat man natürlich auch viel mitgenommen.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Genauso spannend wie deine Lieblingspodcasts sind auch unsere Mitarbeiter-Benefits bei der Sparkasse Emsland. Erkundige dich jetzt und bewirb dich auf einen unserer zahlreichen Jobs. Sparkasse Emsland, so 2024.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir euch wieder bei Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast, begrüßen dürfen. Mein Name ist Dieter Krämer und ich bin in der heutigen Folge euer Gastgeber. Unser heutiger Gast ist 34 Jahre alt. Er ist die Konstante schlechthin im Herrenfußball des SV Meppen bzw. an der Seitenlinie. Während er seit 7 Jahren Chefcoach ist, gab es in der ersten Mannschaft 7 verschiedene Trainer. Er hat die zweite Mannschaft zu 2 Aufstiegen in Folge geführt und praktisch jedes NLZ-Talent selbst einmal im Training oder im Spiel erlebt. Die Rede ist vom Trainer des SV Meppen 2 oder wie die meisten sagen von Meppens U23. Wir begrüßen Tobias Bartels. Hallo Tobias.
Ja, moin Dieter. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Sagst du eigentlich selbst U23 oder sagst du SV Meppen 2?
Ach, gefühlt weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das hat sich ja von Jahr zu Jahr verändert. Ich sage eigentlich immer, wir sind die Zweite. Also eigentlich SV Meppen 2.
Ah, okay. Du bist jetzt heute Trainer der U23, warst davor Co-Trainer und auch Spieler in dieser Mannschaft. Stimmt es eigentlich, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, dass du in deinem letzten A-Jugendjahr in der Kreisliga 14 Tore geschossen und 5 vorbereitet hast?
Das kann gut sein. Ich war früher relativ torgefährlich in der A-Jugend, habe es aber tatsächlich nie in die richtige U19 geschafft, in die erste A-Jugendmannschaft, weil mir da einfach auch das Talent etwas gefehlt hat, sodass ich dann tatsächlich in der A2, dann damals in der Bezirksliga, glaube ich, war das, aber schon noch ein paar Tore gemacht habe. Bin danach allerdings im Herrenbereich wieder weiter nach hinten gerutscht und habe dann überwiegend in der Innenverteidigung gespielt.
Ah, okay. Wenn die Angaben stimmen, bist du 1,89 Meter groß?
Das haut hin, ja.
Bist ein ziemlich athletischer Typ immer noch. Du hast es schon mal so ein bisschen angedeutet. Was warst du denn selbst für ein Fußballer?
Ich war eigentlich so, würde ich sagen, relativ kompromissloser und robuster Innenverteidiger, der nicht die ganz feine Klinge vielleicht hatte, aber halt unheimlich über einen Ehrgeiz gekommen ist, über einen Willen. Ich war auch zuletzt auch häufig als Kapitän bei uns in der Mannschaft. Ich glaube, das waren so ein bisschen meine Qualitäten auch auf dem Feld, so die Mannschaft führen, vorantreiben und einfach mit anderen Tugenden irgendwo dann durchs Spiel zu führen. Wie gesagt, so der technisch versierteste Spieler war ich nicht unbedingt. Aber dafür hatte ich ein gutes Kopfballspiel und habe auch pro Saison immer meine 5-6 Kopfballtore gemacht nach Ecken.
Okay. Ja, unterscheidet sich denn der Spieler Tobias Bartels von dem Trainer Tobias Bartels? Oder?
Würde ich sagen, nein. Ich würde sagen, so wie ich auf dem Spielfeld war, bin ich jetzt immer noch. Ich würde mich als sehr emotional sehen. Ich bin schon mit ganz, ganz viel Herz dabei auf dem Feld, aber auch neben Feld, kann sehr schlecht verlieren, bin sehr ehrgeizig und wie gesagt, am 90 Minuten eigentlich durchgehend im Spiel dabei. Das war ich damals als Spieler auch und bin es jetzt als Trainer, glaube ich, auch noch.
Mhm. Als du ja als Spieler dann in den Herdenbereich gekommen bist, waren zwei absolute Legenden deine Trainer.
Genau, richtig.
Magst du mal sagen, wer das war?
Ja, Heiner Beckmann und Robert Toben. Und Jupp Menke auch noch. Genau, der war auch noch mein Stimmt. Die drei sogar, sind ja drei Legenden eigentlich. Ja. Beziehungsweise Heiner Beckmann fällt mir gerade ein, war in der B-Jugend mein Trainer. Das stimmt. Im Herrenbereich war es dann Jupp Menke und Robert Toben. Ja, da fing das schon an. Da hat man von denen natürlich auch schon unheimlich viel lernen können. Auch Robert gefühlt noch mit Mitte 40 oder ich weiß nicht, wie alt er damals war. Hat er im Training immer noch mal mitgespielt und Jupp auch. Das war natürlich schon. zwei Leute oder zwei Vereinslegenden, von denen konnte man damals schon viel lernen und habe ich mir bis zum heutigen Tag auch immer noch mal das ein oder andere abgeguckt. Gerade so den Umgang, wie die mit uns als Spieler umgegangen sind, da hat man schon viel voll abgeschaut.
Ja, zum Beispiel, weil die haben ja beide zweite Liga gespielt, also wirklich absolute Vereinslegenden, Mr. Übersteiger Robert Toben und Jupp Menke, der viele Tore auch in der zweiten Liga geschossen hat. Was war so prägend?
Prägend ist einfach so, das waren Profis, die haben echt viel erreicht, aber die waren unheimlich familiäre, freundschaftliche Leute. Die hatten, auch da waren sehr herzlich, die, wenn man mal nicht gespielt hat oder sowas, dann haben die einen vorm Spiel auch in den Arm genommen und erzählt, hier, diese Woche haben wir uns so und so entschieden. Das ist so, was ich mir abgeschaut habe, weil damals, finde ich, hat einem das schon geholfen, dass man so eine Meinung hatte von seinem Trainer, warum er nicht gespielt hat. Es gibt auch, ich habe auch andere Trainer kennengelernt, wo es dann einfach die Aufstellung angepinnt wird und da heißt es, das ist Fußball, du spielst nicht. Das fand ich von den beiden beeindruckend und natürlich aus deren Erfahrung, was die so im Fußballleben erlebt haben, hat man natürlich auch viel mitgenommen.
Mhm. Hatte ich ja gerade schon gesagt, du warst dann Spieler, warst dann Co-Trainer, hast dann im Herbst 2018, wenn das richtig ist, die Nachfolge von Achim Evers als Cheftrainer angetreten bei der U23. Ja, wie kam es dazu und wie fließend war denn dieser Übergang? Hast du am Anfang noch versucht, auch noch ein bisschen zu spielen oder wie hat das ausgesehen?
Ja, genau. Also ich war damals, als die zweite Mannschaft eigentlich abgemeldet werden sollte. Ich glaube, da sind von den 20 Spielern nur noch zwei geblieben. Das waren Mathis Kellersmann und ich. Dann haben wir damals mit Jungs von der dritten Mannschaft aufgefüllt und aus dem Umfeld den einen oder anderen dazugeholt. Haben wir so ein bisschen die Mannschaft am Leben gehalten. Da kann ich mich auch gut dran erinnern. Das war noch ein Gespräch. Da war damals auch schon Stefan Getter als Trainer der Dritten übrigens noch. Und Markus Lohle in der Geschäftsstelle. Da haben wir uns getroffen und gesagt, wir müssen diese Mannschaft unbedingt am Leben erhalten. Dann habe ich da noch so gut es geht mitgekickt, die zwei, drei Jahre. Und dann hat sich aber was daraus entwickelt. Dann wurden wir wieder stabiler. Dann waren wir, glaube ich, mal irgendwann eine Saison Fünfter oder Sechster mit dem Kader eigentlich, der eher nach Abstieg roch. Dann hat sich die zweite Mannschaft eigentlich wieder verstärkt in den nächsten Jahren. Und dann, muss ich sagen, habe ich mich immer weiter rausgezogen. Da stand mein Studium vor der Tür. Dann wurde ich, ich war damals schon mal unathletischer als jetzt. Da wog ich dann mal 10, 12 Kilo mehr. Hatte dann auch nicht mehr, die physischen Voraussetzungen, um Bezirksliga zu spielen. So bin ich langsam in die Co-Trainerrolle gerutscht. Damals dann auch bei Achim Evers, von dem ich auch sehr, sehr viel gelernt habe. Also ein unheimlicher Fußballfachmann gewesen. Und dann war es irgendwann halt so, dass Achim, glaube ich, durch seine Selbstständigkeit damals, er hat sich jetzt hat eine eigene Physiotherapiepraxis, hat er sich selbstständig gemacht und dem fehlte letztlich einfach so ein bisschen die Zeit, dann auch immer, der hat in Georgsdorf gewohnt, dann 3, 4, 5 Mal die Woche hier hinzufahren und dann sollte ich es erst übergangsweise machen. Aus Übergangsweise ist jetzt, Stand heute, jetzt, ich weiß nicht, was sagst du, 2018 hätte ich jetzt selbst gar nicht genau gewusst.
2018,
Wahnsinn, 7 Jahre fast geworden, ja.
Ja, unglaublich. Ja, und jetzt soll am Ende Saisonende Schluss sein, hast du angekündigt, schon frühzeitig. Kannst du nochmal erklären, warum hörst du jetzt auf im Sommer?
Ja, ich hatte das eigentlich schon nach der Landesliga-Saison war eigentlich schon vorbei, weil einfach der zeitliche Aufwand ist brutal jetzt geworden in der Oberliga, muss ich sagen. Ich habe einen Beruf als Rechtsanwalt, der mich auch mindestens 50 Stunden die Woche beschäftigt. Und du kannst halt nicht mehr wie in der Bezirksliga am Wochenende, fährst nicht mehr nach Altenlingen oder nach Nordhorn, sondern du fährst jetzt nach Wolfsburg, jetzt am Wochenende nach Hildesheim. Du hast halt andere Fahrten, anderen Aufwand. Sodass ich eigentlich schon gesagt habe, nach der Landessaison ist Schluss, nur mit dem Aufstieg kam dann nochmal so das Feuer, muss man auch sagen, dass man sagt, komm, ein Jahr Oberliga musst du einfach mitnehmen. Auch das würde ich, glaube ich, irgendwann hätte ich es auch bereut, wenn ich das Jahr nicht mitgenommen hätte. Dann habe ich das Jahr durchgezogen, wollte dann eigentlich aufhören im letzten Jahr. Nur auch da bin ich eigentlich früher am Verein rangekommen, aber so eine richtige Lösung konnten wir dann auch nicht erarbeiten, beziehungsweise dann hieß es auch immer so von Heiner, weiß ich noch, ach Tobi, komm, mach noch ein Jahr und dann habe ich tatsächlich auch für mich gesagt, komm, auch das wieder eine Herausforderung. Ich suche eigentlich immer nach Herausforderungen. Auch jetzt das zweite Jahr ist bekanntlich das schwere Jahr, wo man vielleicht auch mal durchs Raster fällt, sich diese Herausforderung auch einfach nochmal zu stellen und zu sagen, komm, auch das schaffst du. Halt die Mannschaft zusammen, versuch das zweite Jahr durchzuziehen. Aber jetzt ist wirklich, ich habe dann auch genau mit der Zusage für diese Saison auch gesagt, also nächstes Jahr 100% bin ich raus. Ich habe andere Dinge vor im Leben jetzt. Ich bin jetzt 34, meine Freundin seit 15 Jahren, wir haben uns jetzt verlobt, Weihnachten. Ich habe einfach andere Ziele, Familie, Beruf. Ich mache meine Fachanwälte jetzt. Ich muss jetzt für mich die Konsequenz ziehen, sonst glaube ich, kommt man auch nicht weiter mit den anderen Dingen.
Ja, kannst du dir das heute denn schon vorstellen, so ganz ohne Fußball? Oder wird man dich dann sonntags vielleicht doch häufiger mal bei dem einen oder anderen Spiel sehen?
Ja, also, dass man mich hier sehen wird, ist, glaube ich, 100%. Das, also ich werde hier am Wochenende die Jungs unterstützen an der Seite, werde mir die Spiele anschauen, das ist klar. Vorstellen kann ich es mir schon, auf jeden Fall. Ich sehe mich auch ein Stück weit danach, einfach mal diese freie Zeit auch zu haben für Familie, für zu Hause, für andere Dinge. Aber natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass das gerade die letzten ein, zwei Spiele dann auch hart werden, wenn man dann so sieht, jetzt das war es halt bald. Aber ja, das wird man dann sehen, ob man damit klarkommt.
Mhm. Du hast es angesprochen, du bist selbstständiger Rechtsanwalt. Ey, wie schafft man das überhaupt dann noch, Trainer zu sein? Dreimal oder viermal in der Woche zu trainieren, in der Vorbereitung noch häufiger, am Wochenende immer unterwegs zu sein und wie du schon sagtest, nicht in der Bezirksliga irgendwie bei einem Nachbarverein, sondern das sind ja auch Fahrten.
Ja, ich sag mal, selbstständig ist natürlich dann auch der Vorteil, dass man sich viel selbst einteilen kann. Ich kann einfach meine Termine so legen, wie sie sind, wenn es nicht Gerichtstermine sind, wo man dann hin muss. Das ist ja dann der Riesenvorteil, den ich dabei habe. Aber natürlich stößt man da an absolute Grenzen und das tue ich auch. Ich bin jetzt also mit dem Fußball und mit meinem Beruf so ausgelastet, dass ich auch schon gemerkt habe, also auch der Körper schon teilweise mal Signale gesendet haben, es reicht jetzt langsam. Aber ich sage auch dafür, wofür man brennt und auf das, was Spaß macht. Das ist nun mal mein Beruf, das ist nun mal der Fußball. Da kann man auch über Grenzen gehen. Und das mache ich, habe ich bis zum heutigen Tag gemacht. Aber um mich auch selbst zu schützen, denn ich weiß, ich bin einer, der, wenn ich Sachen mache, mache ich sie zu 100%. Ich glaube, jetzt wirklich in den 7 Jahren habe ich nicht eine einzige Trainingseinheit gefehlt, nicht ein Testspiel, nicht ein Spiel.
Okay.
Egal, ob ich 40 Fieber hatte oder meine Achillessehne gerissen war, ich bin immer da. Weil ich einfach so bin vom Naturell, wenn ich was anpacke, mache ich es. Und jetzt ist aber einfach an der Zeit, sich da auch selbst zu schützen und ich freue mich auch auf die Zeit nach dem Fußball.
Kann ich mir vorstellen. Hat dir eigentlich deine Tätigkeit als Rechtsanwalt vielleicht in irgendeiner Art und Weise geholfen in der Tätigkeit als Trainer? Weil man könnte ja jetzt sagen, bei der Argumentation, warum du Spieler auf der Bank lässt oder sag mal dein Halbzeitplädoyer dafür, dass die Leistung jetzt besser werden muss, ist mal argumentativ, könnte man jetzt meinen, ist nicht von Nachteil gewesen.
Definitiv nicht, aber ich würde eher sagen umgekehrt. Ich würde sagen, dass der Fußball mir geholfen hat in meinem Beruf.
Okay.
Dem Fußball bin ich schon länger dabei. Ich bin jetzt 5 Jahre Anwalt und Fußballtrainer bin ich jetzt seit 7 Jahren. Hat mir unheimlich geholfen, vor Gericht zum Beispiel dann, wenn man im Strafrecht ein Plädoyer halten muss oder auch, wie du sagst gerade, argumentieren muss an den richtigen Stellen. Man hat sich durch den Fußball, dass du jeden Tag beim Training vor der Gruppe stehen musst, du musst immer Verantwortung übernehmen, du musst immer Rede und Antwort stehen in guten, schlechten Zeiten. Das hilft einem, hat mir jetzt unheimlich geholfen im Einstieg als Rechtsanwalt, muss ich sagen. Also von daher glaube ich, ist das so ein Ding, was sich gut miteinander vereinbaren lässt und wo beide Seiten dann einmal der Rechtsanwaltsberuf und einmal der Fußballberuf oder Fußball-Hobby von profitiert hat, mit Sicherheit.
Okay. Wir haben natürlich auch für diesen Podcast wieder Leute gefragt, die was zu dir sagen sollen, die dich gut kennen. Wir haben 2 Spieler gefunden. Der eine davon ist Daniel Benke. Der spricht im ersten Teil seiner Nachricht über das Bienenspiel, was du gerade schon angesprochen hast, als ihr damals sozusagen den Durchmarsch gemacht habt. Und am Ende hat er noch eine Frage an dich und das wollen wir uns gerne mal anhören.
Ja, moin ihr beiden. Danke, dass ich jetzt nochmal kurz was sagen kann, auch zu Tobis letzter Saison. Ja, ich kenne Tobi jetzt so ungefähr seit 4-5 Jahren, als ich damals auch zur zweiten Mannschaft zugestoßen bin. Ich kann nur sagen, dass Tobi wirklich ein super Trainer ist, der den Fußball einfach lebt und liebt und auch immer wieder mit Leidenschaft dabei ist. Heißt, im Training und auch im Spiel, wenn man sich die Spiele auch immer wieder von uns sozusagen anschaut auf dem B-Platz, da ist Tobi immer wieder gut dabei. Ist immer leidenschaftlich dabei, versucht sein Team immer wieder oder auch uns nach vorne zu peitschen. Wir haben jetzt auch echt viel zusammen erlebt, auch in den 4-5 Jahren zusammen, mit den Aufstiegen zusammen. Also in der Bezirksliga als Meister und auch in der Landesliga als Meister. Und natürlich auch das Highlight-Spiel gegen Holthausen Biene damals, vor 4.500 Zuschauern, was glaube ich auch Rekordkulisse für die zweite Mannschaft ist. Ich würde auch sagen, dass es alles sein Verdienst ist, einfach das, was er alles einfach in die Mannschaft reinsteckt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir jetzt einfach da stehen, wo wir heute stehen. Für mich aber nicht nur ein super Trainer, sondern auch wirklich ein Top-Mensch. Der hat immer ein offenes Ohr für seine Spieler. Der ist auch abseits des Platzes immer wieder für Spaß zu haben. Da fällt mir nur eine lustige Geschichte nochmal kurz ein. Ich glaube, das war das Spiel gegen Holthausen Biene damals. wo ich dann von einer Verletzung zurückkam und nach der Halbzeit meine Leistung nicht so gut war, aber er auch direkt ehrlich mit mir war und direkt meinte, dass es katastrophal war. Hat mich auch direkt, glaube ich, nach 10 Minuten ausgewechselt. Haben zum Glück trotzdem gewonnen, 3-1 zum Schluss. Aber das ist mir so ein bisschen hängen geblieben nochmal als lustige Geschichte, damals auch mit Tobi zusammen. Und als letzte Frage jetzt nochmal an Tobi gestellt. Was machst du jetzt auch so in deiner Freizeit oder in der freien Zeit, wenn du jetzt nicht mehr beim Training bist, auch in der Woche nicht oder auch nicht mehr zu den Auswärtsfahrten oder zu den Heimspielen dabei bist beim Spiel, was da so deine Pläne sind?
Ja, hast du da schon konkrete Pläne oder?
Ach, ganz konkret, ehrlich gesagt noch nicht, aber erstmal viel Zeit zu Hause verbringen mit meiner Freundin oder Verlobten jetzt. Wir haben zu Hause, wir wohnen auf dem Resthof, wir haben Pferde. Da ist so ein bisschen auch, wo mein Interesse auch hingeht. Wir züchten jetzt auch selbst. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass ich da in diesem Pferdebusiness etwas mehr einsteige und dort auch mehr auf Turnieren zu sehen bin. Aber natürlich auch weiterhin die Jungs unterstützen, Fußball gucken auf regionaler Ebene. Und ja, bin auch wahrscheinlich jedes Wochenende irgendwie am Platz. Gerade Daniel Benke, super liebe Worte natürlich auch von ihm. Es ist einfach, will ich auch nochmal sagen hier in diesem Podcast, weil ich einfach finde, Daniel ist für mich mit Abstand der beste Spieler im ganzen Verein, den wir haben. Und da meine ich jeden einzelnen Spieler der ersten Mannschaft mit, auch wenn sich der ein oder andere jetzt vielleicht angegriffen fühlt und sagt, nö, das sehe ich anders. Daniel ist der beste Mann im Verein, mit Abstand. Der hat so viel Qualität. Ich glaube, nach jedem Spiel, das sage ich ihm eigentlich auch nicht immer, um ihn unter Druck zu setzen. Jetzt auch am Wochenende in Hildesheim, was auch wieder so sportlicher Leiter war da von Hildesheim natürlich. Und auch der Marcel Unger von den Kickers Emden. Heißt der Marcel?
Ich glaub, Markus, glaube ich.
Markus Unger, genau, von ja. Kickers Emden nach dem Spiel. Kamen direkt auf mich zu und sagten, was ist mit eurem Zehner, den müssen wir haben. Das ist der beste Mann der Liga. Und ich sage so, ja, der kann locker noch einige Hörspielen. Dann sagte noch der Unger, sagte nicht eine Liga, der kann locker 2-3 Ligen Hörspielen. Und so ist es auch. Ist der beste Mann, den wir hier haben. Und ich würde mir einfach wünschen, dass er jetzt auch nächstes Jahr vielleicht dann sich auch nochmal den Ruck gibt und sagt, komm, ich gehe in die erste Mannschaft, ich bringe diese Truppe wieder ins Rollen. Mit Daniel auf der 10 sage ich, hast du auch einen Gewinnertyp und hast du auch einen Aufsteigertyp und dann wird es auch wieder mit Liga 3 klappen.
Hm. Ja, aber er hat sich ja eigentlich so gesehen zurückgezogen, weil er auch beruflich relativ viel zu tun hatte. Aber dass er zweifellos ein guter Fußballer ist, ich denke, das hat er letzte Saison ja auch schon bewiesen, als er in der Regionalliga das ein oder andere Mal auch schon gespielt hatte und Tore geschossen hat, ne?
Definitiv, Daniel ist ein Spieler, der muss sich wohlfühlen. Ich weiß zu 100%, dass Daniel sich bei Lukas zum Beispiel extrem wohlfühlt. Daniel und Lukas haben eine super Beziehung zueinander, die mögen sich gegenseitig und wenn das schon mal passt, dann funktioniert er auch. Und, aber du hast schon recht, berufliche Gründe waren natürlich bei ihm auch und das ist auch wichtig, das soll er auch zu Ende machen, aber nichtsdestotrotz. Regionalliga-Aufwand wird er auch noch stemmen können.
Mhm. Und was er ja noch gesagt hat, was ich interessant fand, dass du da so Klartext gesprochen hast damals bei dem Spiel. Ich meine, offensichtlich magst du ihn ja auch und bist ja von seinen fußballischen Fähigkeiten überzeugt. Wie schwer ist dir das A gefallen, ihn dann rauszunehmen und vor allen Dingen, dass er trotzdem noch sagt, dass du menschlich so in Ordnung wirst. Ich meine, man könnte ja meinen, gerade in so einem Spiel vor so vielen tausend Zuschauern, dass das vielleicht irgendwie hängen geblieben ist bei ihm.
Ja, ich bin immer ehrlich mit meinen Jungs, das wissen die auch. Ich bin immer ehrlich, wenn mir was nicht passt, dann sage ich denen das auch, so wie auch in dem Spiel auch. Ich kann mich auch noch an die Halbzeit erinnern. Ich war stinksauer natürlich, weil wir hinten lagen. Auch verdient übrigens hinten lagen. Ich glaube, das Spiel hätte zur Halbzeit auch durch sein müssen. Dann muss er umgehen. Und ist er ja auch bis heute. Von daher, ja, denke ich, das gehört im Fußball einfach auch dazu, dass man ehrlich zueinander ist, auch wenn man es mal nicht gut ist. Und das war mit Sicherheit kein gutes Spiel von ihm. Von daher, ja.
Ja, wir müssen über dieses Spiel natürlich nochmal reden. Der 4. Juni 2023, 4.366 Zuschauer in der Hensch Arena. Biene kommt hierhin als Tabellenführer. Ihr müsst das Spiel gewinnen, um sie noch abzufangen. Biene geht sogar in Führung. Ihr biegt das Ding dann am Ende noch um. Was ist von diesem Tag irgendwie noch bei dir hängen geblieben?
Ganz viel, ganz, ganz viel. Das war der Tag meiner Fußballkarriere. Das wird ja auch bleiben bis zum letzten Tag. Als wir hier ins Stadion eingelaufen sind, mit einer Viertelstunde Verspätung, glaube ich, dass man ja sonst nur von Spielen, von der ersten vielleicht mal kennt, von früher, dass man mal später anpfeift. Du kommst hier rein, ich glaube, waren ja auch noch 400, 500 Freikarten, also knapp 5000 Zuschauer hier irgendwo im Stadion oder 4,5, das war Wahnsinn. Die Konstellation war unglaublich, also man kann es ja nicht besser schreiben, muss man schon so sagen. Wir waren eigentlich meilenweit weg in der Hinrunde, haben, glaube ich, dann 13 oder 14 Spiele in Folge gewonnen. Dann hätten wir es gegen Dinklage zu Hause uns in eine Situation bringen können, dass uns ein Unentschieden reicht. Dann verlieren wir da wie aus dem Nix 0-3, unglaublich auch das. Dann liegen wir 0-1 hinten, Und dass wir das Ding dann gedreht haben, ja, das hat uns bis heute natürlich auch geholfen und zusammengeschweißt. Die ganze Konstellation, der ganze Tag, was da los war, das Wetter war überragend. Ich kann mich erinnern, dann hatten wir einen Abschied hier von Michael Holt noch. Dann sind wir direkt zum Flughafen, dann nach Mallorca gefeiert. Ich glaube, wir waren da auch 25 oder 26 Leute. Da ist ganz, ganz viel von hängen geblieben und da erzählen wir uns heute auch noch immer in den Busfahrten von und ja, war ein Wahnsinnstag.
Ja, ihr hattet nach der Hinrunde 12 Punkte Rückstand, meine ich, wart dann auf Rang 3. Du hast aber trotzdem immer an deine Chance geglaubt. Ich kann mich erinnern, wir haben damals ja auch schon gesprochen. Warum eigentlich?
Ja, weil ich die Jungs ja jeden Tag gesehen habe im Training oder dann, wenn wir trainiert haben. Ich wusste ja und ich kannte dann natürlich auch, weil das erste Landesliga-Jahr, neue Liga, neue Mannschaften, die kennt man dann nicht immer alle. Nur dann so im Laufe der Hinrunde, wo man dann alle auch mehrfach mal beobachtet hat und gesehen hat und auch gesehen hat, wie sich die eigene Mannschaft entwickelt, war ich mir irgendwann sicher, wenn wir in Fahrt kommen, sind wir die beste Mannschaft der Liga. Und das habe ich den Jungs auch immer gesagt. Daran haben wir auch geglaubt. Und das ist auch immer das, was ich den Jungs auch sage. Wir müssen uns immer extrem hohe Ziele setzen. Das tue ich auch immer. Also wirklich, seitdem ich Trainer bin, sage ich immer das absolut maximalste Ziel. Denn die Jungs müssen auch umgehen, mit Niederlagen umzugehen. Ich bin überhaupt kein Freund von Wischiwaschi. Ja, wir müssen mal gucken, was noch geht. Wenn wir jetzt irgendwie die nächsten Spiele gewinnen, dann könnte es ja noch mal was werden und sowas. Das ist alles nur Selbstschutz. Ich bin schon der klaren Auffassung gewesen, haben wir intern auch gesagt, wenn wir jedes Spiel gewinnen, steigen wir auf. Und wenn man es dann nicht geschafft hätte, dann ist es so. Dann ist es eine Niederlage, damit muss man auch umgehen, das gehört im Sport dazu. Aber ja, ich wusste ja, was für ein Potenzial in den Jungs steckt. Und das haben wir am Ende dann Gott sei Dank auch abgerufen.
Mhm. Ist ja eigentlich ein Traum von allen Fußballmannschaften. Ihr habt dann am ersten Spieltag und am letzten Spieltag auf Platz 1 gestanden. Also sonst war Biene immer Tabellenführer. Fühlt man eigentlich in dem Moment auch ein bisschen mit dem Gegner? Ich meine, vielleicht nicht unmittelbar nach Spielende, aber so mit ein bisschen Abstand, weil man natürlich denkt, okay, die waren die ganze Saison oben und sind noch abgefangen worden.
Ja, ich glaube, meine erste Reaktion am Spiel, habe ich mir auch nochmal angeschaut natürlich, war keine, ich habe jetzt nicht direkt Freudensprünge gemacht und bin zu meiner Mannschaft gegangen, sondern tatsächlich bin ich erst zu meinem Trainerkollegen gegangen und bin dann noch zu jedem einzelnen Biener-Spieler gegangen und habe da meine Aufmunterung irgendwo mitteilen wollen, weil man hat da schon ein extremes Mitgefühl schon, gerade die Biener-Jungs. Wenn ich unseren Jungs sage, wo sie hinwechseln sollen, ist es eigentlich immer Biene oder Spelle. Da kann ich gut mit leben, das sind tolle Vereine, das sind gute Strukturen. Deswegen hatte ich natürlich schon in dem Moment ein Mitgefühl mit denen, das ist ganz klar. War auch ein absolut fairer Gegner, auch in dem Spiel, über die ganze Saison. Tat mir natürlich schon leid für die, aber gut, das gehört auch dazu, damit mussten die jetzt umgehen mit der Niederlage, dafür schaffen sie es ja hoffentlich dann dieses Jahr.
Ja, genau, im dritten Anlauf. Ne? Ja, ja. Ja, wir haben noch einen weiteren Spieler, der hat zum damaligen Zeitpunkt noch in der Jugend gespielt, und zwar ist das Felix Golkowski, und da wollen wir uns jetzt auch mal anhören, was er zu dir zu sagen hat.
Hi Tobi und natürlich hi Dieter. Freut mich sehr, dass ich kurz etwas sagen darf zu dir, Tobi. Ich würde als erstes mal meine Dankbarkeit aussprechen für die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen, welches du mir in den ersten beiden Jahren im Herrenbereich entgegengebracht hast. Du bist einfach mein Trainer, der immer ein offenes Ohr hat für Dinge auf dem Platz, aber auch genauso für Dinge neben dem Platz. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das alle Spieler sagen würden über dich, die schon unter dir trainiert haben. Was dich außerdem auszeichnet, ist deine unfassbaren Qualitäten im Bereich Mannschaftsführung, Mannschaftszusammenstellung. Du bist auch einfach ein Menschenfänger. Du erreichst Menschen. Du bist unfassbar gut darin, Menschen zu motivieren und anzusprechen. Und ich glaube, das ist eben ganz entscheidend dafür gewesen, dass die zweite Mannschaft jetzt da steht, wo sie steht. Da bist du, hast du natürlich den ganz entscheidenden Verdienst dran. Und darauf kannst du ganz, ganz stolz sein. Und ich hoffe, dass du das im Rückblick vielleicht ab dem Sommer dann auch nochmal in Ruhe genießen kannst. Was die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch einmal interessiert, ist, dass Tobi sehr abergläubisch ist. Wenn es an die Spiele geht, dann merkt man das ganz schnell. Und zwar, wenn wir auswärts ein Spiel gewonnen haben, wird es zum Beispiel auf der nächsten Auswärtsfahrt das gleiche Essen geben. Oder wenn es möglich ist, werden wir in der gleichen Trikotfarbe spielen. Oder bei den Heimspielen wird es eben die gleiche Spaziergangrunde sein, die angetreten wird. Wenn wir verlieren, wird das natürlich alles verändert. Tobi, vielleicht kannst du da gleich noch kurz was zu sagen. Freue mich auf jeden Fall, dass ich kurz was sagen durfte. Und ich wünsche euch beiden noch ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, bin ich tatsächlich geworden. Komischerweise war ich früher eigentlich nicht. Ich habe das damals in der Bezirksliga angefangen, in dem Aufstiegsjahr. Da habe ich es zum Beispiel gemacht, dass ich vor jedem Spiel, war ich immer, egal ob heim oder auswärts, habe ich angefangen zu laufen. Mache ich bis heute noch, vor jedem Spiel. Und warum das so ist, kann ich ganz schlecht sagen. Ich habe dann immer irgendwie das Gefühl, wenn wir jetzt nicht das Gleiche gegessen hätten oder wenn wir jetzt in den anderen Trikots gespielt hätten, dass es vielleicht daran mitgelegen haben können. Auch wenn das natürlich wahrscheinlich Quatsch ist. Aber ich bin da schon sehr extrem. Das ist schon so. Ich versuche auch jetzt gerade nach Erfolgen die Abläufe im Training auch zu halten, damit sich bei den Jungs ein Selbstverständnis entwickelt, damit die Sachen wiedererkennen und sagen, oh, haben wir letzte Woche auch so gemacht. Das wird dann auch am Wochenende wieder klappen. Und bis zum heutigen Tag hat es mir zumindest auch immer mal wieder recht gegeben, natürlich auch immer mal wieder nicht. Dann wird was umgeschmissen, aber ja, ist halt so, so bin ich. Und das finde ich ganz lustig, dass die Jungs das auch merken. Ich habe es eigentlich bisher gedacht, dass nur ich das für mich merke, aber ja, Gondi ist intelligent genug, der das schon richtig erkannt.
Ja, genau. Und es ist, glaube ich, auch nicht so untypisch, dass Sportler Aberglauben mit sich tragen, solange das nicht überhand nimmt und man dann irgendwann in Panik verfällt, wenn man mal nicht das trägt, was man die letzte Woche getragen hat, dann geht es ja eigentlich im Prinzip auch noch. Ne?
Ja, ja, genau.
Ja, jetzt steht dein Nachfolger schon fest. Zur neuen Saison wird dann Carsten Stammermann deine Nachfolge antreten. Der ist jetzt U19-Trainer in der DFB-Nachwuchsliga. Er hat gesagt, dass er das Team weiter nach vorne bringen will und aber auch, dass die Fußstapfen, die du hinterlässt, natürlich sehr groß sind und dass du sehr gute Arbeit geleistet hast. Du hast dann auch gesagt, dass er der perfekte Nachfolger aus deiner Sicht ist. Warum ist er das?
Ich kenne Carsten jetzt auch seit Jahren. Ich glaube, es gibt keine Woche oder keine drei Tage eigentlich, wo wir nicht miteinander telefonieren. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Das heißt, ich habe ihn auch richtig als Mensch halt auch kennengelernt jetzt über die Jahre. Ich weiß, wie er tickt. Ich finde, Carsten ist gerade genau der Richtige, weil er auch über die Menschlichkeit kommt, über die Empathie kommt. Er kann, finde ich, aus Mannschaften, die vielleicht vom Potenzial Schwierigkeiten haben, vom reinem Leistungsniveau, kann er das Maximale rausholen, weil er eine Mannschaft formen kann, die kämpft bis zur letzten Sekunde. Und von Carsten halte ich eine ganze Menge, nicht nur als Fußballtrainer, sondern auch als Mensch. Deswegen glaube ich einfach, dass er genau der Richtige ist. Ich habe den damals auch vorgeschlagen, direkt als ich gesagt habe, ich höre auf, habe ich gesagt, lass uns das bitte mit Carsten machen, das ist der Richtige. Und Gott sei Dank ist es jetzt auch so gekommen. Deswegen glaube ich, haben wir da auf jeden Fall den richtigen Mann.
Mhm. Kannst du schon so ein bisschen erklären, es wird ja sicherlich auch vielleicht ein bisschen so eine Art Philosophiewechsel geben. Ich habe gehört, es soll dann doch noch mehr Richtung U23 gehen. Es gibt auch ein paar Spieler, die jetzt den Verein verlassen, Richtung Eintracht Nordhorn, was wahrscheinlich nochmal ein eigener Podcast wäre. Aber was kannst du zu der Ausrichtung sagen, vielleicht ab der nächsten Saison?
Ja, genau. Es gibt natürlich jetzt unglaubliche Veränderungen durch die Abgänge nach Nordhorn. Die Jungs wissen das, dass ich da jetzt auch das nicht besonders toll finde, dass die da hingehen. Aber es ist jetzt nun mal so, da werden jetzt einige wichtige Spieler gehen. Da denke ich allein an Hebbelmann, Holthaus, Ramming-Friesen, der jetzt auch aufhört. Das sind natürlich Leute, die wirst du nicht ersetzen können. Aber ich sage das auch die ganze Zeit auch zu den Jungs, die bleiben. Jetzt ab Sommer muss es eine neue Philosophie geben. Es gibt einen neuen Ansatz. Es gibt vielleicht neue Ideen, die auch einfach jetzt mal an der Zeit sind. Ich bin schon relativ eingefahren in meinen Sachen, muss ich auch sagen. Ich mache es jetzt seit 7 Jahren und ich finde schon, dass man jetzt die zweite Mannschaft auch mal in ein anderes Licht rücken darf, mit neuen Ideen, auch vom Verein her, dass man vielleicht auf diese Jugendspieler, die wir in unserer U19 haben, nochmal ein anderes Augenmerk setzt. Ich halte es zum Beispiel auch für extrem sinnvoll, jetzt nicht immer die U19-Spieler, nur weil man es muss, irgendwie immer 2, 3, 4 Jungs in die erste zu packen, bin ich eigentlich überhaupt gar kein Freund von, sondern wir haben jetzt die Oberligamannschaft. Lass die Jungs mal erstmal 30 Oberligaspiele machen, denn auch da werden die in absolute Schwierigkeiten kommen und können sich super entwickeln. Und ich glaube, jetzt im Sommer ist es an der Zeit, dass man da als Verein umdenken kann da auch jetzt neue Philosophien entwickeln muss. Mhm. Wie die dann genau aussehen, ist dann nicht mehr mein Thema, aber ich hoffe und bin auch der Überzeugung, dass die Jungs hier die richtigen Entscheidungen treffen.
Mhm. Was würdest du denn sagen, wie ist denn insgesamt das Standing von der U23, von der zweiten Mannschaft in dem Verein? Weil irgendwie arbeitet ihr auch mit der ersten Mannschaft zusammen. Wie funktioniert das? Meistens sind die ja so ein bisschen unter dem Radar und laufen so mit.
Ja, so ist es auch. Es ist schon so, dass wir in den letzten Jahren eigentlich dadurch profitiert haben, dass wir relativ in Ruhe gelassen worden sind. Das muss man schon so sagen, in den letzten Jahren jetzt vor allem. Ich habe dann unheimliches Vertrauen aber auch gespürt, gerade seitens des Vorstands, die immer gesagt haben, Tobi, wir vertrauen dir, mach einfach, du machst das, du bist der richtige Mann. stell dir einen Kader zusammen, das ist dein Etat, sieh zu. Das habe ich über Jahre auch gemacht und das war auch unser Riesenplus, was ich jetzt im Nachhinein resümieren würde. Das hat sich natürlich jetzt dadurch, dass sie erst jetzt auch in der Regionalliga und nur ein Liga-Unterschied ist, schon nochmal verändert. Die Zusammenarbeit ist schon nochmal deutlich enger geworden, weil das einfach das Niveau der Spieler ist halt enger beieinander. Das ist einfach so. Genau, ich weiß nicht, was hast du noch gefragt?
Muss ich selber noch kurz überlegen. Genau, der Austausch zwischen erster und zweiter Mannschaft und das Standing. Ja.
Genau, also wie gesagt, das Standing hat sich dadurch mit Sicherheit nochmal intern etwas gehoben, auf jeden Fall. Der Austausch mit dem Trainer der ersten Mannschaft, ja, der ist die letzten Jahre immer sehr gut gewesen, aber jetzt vielleicht in den letzten Jahren noch etwas mehr, dadurch, dass wir jetzt etwas enger beieinander sind. Also ich mit Lukas auch telefoniere ich auch jeden zweiten Tag. Ich bin auch da immer noch übrigens mit den Trainern von früher auch noch ganz viel in Kontakt. Rico Schmidt zum Beispiel hat mir letzte Woche noch wieder eine Sprachnachricht geschickt. Tobi, ich schicke dir einen Kasten aus dem Erzgebirge rüber. Glückwunsch zu eurem Sieg und sowas. Wir haben immer noch Kontakt miteinander und das freut einen einfach. So diese Erfahrung auch durch die anderen Trainer, die ich auch mitnehmen durfte übrigens. Durch alle 7, sagtest du, glaube ich, waren es jetzt, seitdem ich da bin. Hätte ich jetzt gar nicht so gewusst, aber man ist fast mit jedem Trainer noch im Austausch und konnte sich viel abgucken von denen. Ja, und das zeigt, glaube ich, auch, dass man insgesamt immer ein gutes Verhältnis zwischen zweiter Mannschaft und erster Mannschaft hatte. Mhm. Auch wenn wir mit Sicherheit in den letzten Jahren schon so ein bisschen für uns auch alleine gewesen sind.
Mhm. Ja, wenn ich die Namen mal aufzähle, Christian Neidhardt, Thorsten Frings, Rico Schmidt, Stefan Krämer, Ernst Middendorp, Adrian Alipur und Lukas Beniermann. Meine These ist ja, nach dem Abstieg, wenn da nicht Ernst Middendorp gewesen wäre, hätte der SV Meppen nach dem Abstieg womöglich keine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenbekommen. Würdest du mir da zustimmen oder sagst du, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen?
Stimme ich dir zu, ja. Ich bin davon auch überzeugt. Mit Ernst hat man genau den richtigen Mann damals geholt. Auch im Übrigen mit Ernst bin ich noch in Kontakt. Auch da kommt manchmal eine Sprachnachricht aus Südafrika rüber. Einfach ein überragender Typ, genau der Richtige, dem war alles egal, links und rechts, der hat geguckt, was ist hier im Verein, der war bei jedem Training von der U15 bis zu unserer Mannschaft, bei jedem Spiel, der hat hier wirklich 24-7 gelebt, oben im Trainerbüro, ein ganz, ganz, einfach ein Macher, ist einfach ein Macher, der hat das richtige Auge gehabt durch seine Erfahrung, der hat uns unheimlich gut getan im Verein, um hier auch mal wieder Zug reinzubringen. Umso überraschender war dann doch auch für mich nachher. Ich kann mich auch noch erinnern an das Spiel, wo er hingeschmissen hat, wo ich ihm danach auch eine WhatsApp geschrieben habe. Ich sage, meinst du das ernst? Jetzt haust du einfach ab, das kann doch nicht sein. Einen Tag vorher haben wir hier noch gesessen und über die Zukunft philosophiert. Aber ich glaube, so ist er einfach. Das ist er. Der hat uns damals den Arsch gerettet hier im Verein. Und ich glaube, ohne Ernst wäre es schwieriger geworden, definitiv.
Wie war es mit Christian Neidhardt? Der war ja eigentlich am längsten von diesen Trainern hier, auch während deiner Zeit. Da war aber der Fokus schon sehr stark auf der dritten Liga und weniger auf den Spielern, die irgendwie aus dem eigenen Stall kommen.
Ja, Christian habe ich auch bis heute auch immer noch mal wieder Kontakt tatsächlich, weil unser Hauptsponsor Lukas Gründer ist ja mit Christian auch befreundet. Die unternehmen auch mal viel. Deswegen ist man immer mal wieder auch mit Christian in Kontakt. Aber damals muss man auch sagen, die erste, dritte Liga, wir Bezirksliga, da muss man auch einfach klar sagen, das war ein Riesenunterschied. Da war man sportlich so weit voneinander weg. Und das blendet natürlich auch. Es wird immer viel geredet, U19 Bundesliga, alles gute Jungs, mit Sicherheit. Aber ich sehe die Jungs und ich sehe, wie sie in der Landesliga und in der Oberliga an brutale Grenzen kommen schon. Das sind keine Leute, die kannst du direkt in die dritte Liga packen. Da gibt es auch mit Sicherheit Ausnahmen. Da haben wir auch die eine oder andere bei uns im Verein. Die sind aber schon oben. Jetzt, wenn ich an Luca Prasse denke zum Beispiel, dem traue ich das auch zu. Das ist einfach ein super Junge. Nach Daniel Wenke dann der Beste im Verein, würde ich sagen. Aber damals war einfach der Abstand noch zu groß. Und deswegen, genau.
Trainerschein hast du?
Nein, ich habe keinen Trainerschein. Das ist auch ein Riesenmanko, was mich wahrscheinlich sowieso gehindert hätte, auch irgendwo in Zukunft noch mal weiterzukommen. Aber ist auch nie mein Ziel gewesen. Man muss dafür einfach unheimlich viel Zeit aufwenden, um diese Scheine zu machen. Nach Basinghausen 3 Wochen oder 4 Wochen und dann diese Kurse absolvieren. Damals, als das über Roger Müller mal organisiert worden ist, dass das hier stattfindet, bei uns vor Ort, ist das leider geplatzt aus Corona-Gründen, glaube ich. Da wäre ich dabei gewesen, da hätte ich das mit durchgezogen. Aber ja, das ist mit Sicherheit einfach der Zeit geschuldet. Ich habe keine Zeit, ich kann keine 3 Wochen wegen Fußball irgendwo nicht arbeiten. Das geht einfach nicht. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, Trainer ist auch nicht meine Hauptleidenschaft, was ich machen will in Zukunft. Ich habe das jetzt 7 Jahre gemacht mit ganz viel Herz und Leidenschaft, aber das ist jetzt einfach vorbei. Mhm. Ich denke auch, dass ich als Trainer, glaube ich, auch nicht wiederkommen werde.
Okay, aber das ist ja interessant, weil es widerlegt ja im Prinzip die These, dass man die entsprechenden Scheine haben muss, um hochklassig irgendwie als Trainer tätig zu sein. Und dann steigst du noch zweimal hintereinander auf, schaffst einen Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga. Also umso bemerkenswerter. Ich frage natürlich auch vor dem Hintergrund, ob dich dann jemals vielleicht auch die erste Mannschaft gereizt hätte, aber im Prinzip hast du es damit schon beantwortet, oder?
Ja, Heine hat mich schon ein paar Mal gefragt, tatsächlich. Er hat gesagt, wenn du die Scheine hättest, dann hätte ich dich schon längst mal gefragt. Das hat er schon ein paar Mal gesagt. Nein, aber würde für mich gar nicht in Frage kommen. Würde ich niemals. Also da muss wirklich für kein Geld der Welt. Ich glaube nicht, dass ich hier mal den Trainer machen würde. Das ist gar nicht mein Ziel. Ich habe ganz andere Ziele in meinem Leben, als Fußballtrainer zu sein.
Ja, du bist ja noch jung und kannst auch noch viel erleben. Ja, dann lass uns doch kurz auf die Schlussrunde einbiegen. Es sind jetzt noch 8 Spiele. Kommt da schon so ein bisschen Wehmut auf bei dir, oder?
Ja, habe ich ja gerade auch schon mal gesagt, teils. Eine gewisse Vorfreude natürlich schon, dass man endlich Zeit hat für andere Dinge. Aber ich glaube schon, gerade wenn es auf die Zielgerade geht, und ich zähle den Countdown mit den Jungs auch schon, ich glaube, gerade wenn es dann so an 3-2-1 geht, dann kommt das mit Sicherheit. Und ja gut, darauf bin ich aber vorbereitet, muss man durch. Da wird vielleicht noch die ein oder andere Träne auch nochmal vergossen am Ende, aber es ist halt so.
Ja, stehen aber noch 2, also sagen wir mindestens 2 sehr reizvolle Duelle an, am 13. April gegen Delmenhorst, hier in der Hensch Arena, und am 10. Mai in Spelle gegen den emsländischen Rivalen, übrigens beide bei uns im Livestream bei der NOZ. Das sind wahrscheinlich nochmal die Highlights, die du jetzt zum Schluss dann nochmal, auf die du dich richtig freust, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, egal gegen wen man spielt in der Liga, es sind immer tolle Spiele, aber da hast du mit Sicherheit 2 Teams genannt, die auch, glaube ich, oben noch angreifen wollen, die mit um den Aufstieg spielen werden bis zum Schluss. Und das sind mit Sicherheit nochmal 2 richtig tolle Spiele. Gerade Spelle natürlich, die wollen wir auch das zweite Mal schlagen. Das ist auch nochmal mein Ziel, dass die dürfen gegen uns nichts holen. Gegen Meppen 2-2 verlieren. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, kränkt man dann auch so ein bisschen in der eigenen Ehre. Das ist auch nochmal mein Ziel, denen das einem mitzugeben. Im positiven Sinne, ich mag Spelle. Wie habe ich ja gerade eingangs auch gesagt, Spelle ist ein Verein. Wenn ich unseren Jungs rate, wo ihr hinwechseln sollt, dann wechselt zu Spelle. Ist einfach ein toller Verein. Die haben eine super Struktur, familiär, alles. Aber umso schöner wäre es natürlich, wenn wir jetzt als zweite Mannschaft des SV die dann auch zum zweiten Mal schlagen.
Aber es tut dir wahrscheinlich trotzdem ein bisschen weh, dass Felix Golkowski hier den Verein verlässt und dann in Spelle Fußball spielen wird, oder?
Total. Absolut. Das tut richtig weh, dass er geht. Denn auch Golli ist nach Daniel auch einer, der müsste eigentlich auch bei uns bei der ersten müsste eigentlich spielen. Hat er auch das Zeug zu, absolut. Aber gut, er studiert halt in Münster. Ich glaube, Spelle hat mittlerweile ganz schön viele Spieler auch aus der Nähe. Ist einfach nochmal näher dran bei ihm, ist nochmal eine erste Mannschaft, ist nochmal ein neuer Reiz. Aber ich bin mir auch da bei Felix noch nicht 100% sicher, wie lange er da durchhält. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn Meppen irgendwann nochmal für ihn auch nach Abschluss des Studiums vielleicht oder so, das kommt vielleicht, wird es dann nochmal interessant für ihn. Aber tut weh, auf jeden Fall.
Okay. Ja, abschließende Frage. 18. Mai gegen Vorsfelde ist dann das letzte Spiel. Ja, was denkst du, wie wird dieser Abschied sein? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Traurig und leise oder ausgelassen und laut. Was denkst du?
Ja, ich denke genau. Wir werden so gemischt sein. Natürlich danach auch mit einer ordentlichen Fete. Wir werden auch da, denke ich, ziemlich sicher den Klassenerhalt sowieso. Wir haben noch andere Ziele intern. Wir wollen noch mal oben irgendwo ein bisschen reinrutschen. Auch das, da bin ich wieder dabei, hohe Ziele setzen. Also wir brauchen ja nicht mehr über Abstieg reden. Wir haben genug Abstand nach unten. Wenn wir da an dem Tag vielleicht dann noch mal unser internes Ziel dann noch mal erreichen, dass wir oben irgendwo in den Top 5 Plätzen vielleicht noch mal reinrutschen, dann werden wir das ausgiebig feiern. Dann machen wir uns eine richtig schöne Abschiedsfete. Und auch das haben wir in den letzten Jahren immer wieder und jetzt auch regelmäßig geschafft, dass wir uns da auch als Team immer wieder auch ordentlich feiern miteinander. Das werden wir dann am 18. Mai hoffentlich auch tun.
Ja, da sind wir gespannt. Tobias, vielen Dank, dass du dir die Zeit für den Rasenschnack genommen hast. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dir persönlich und deiner Familie wünschen wir natürlich alles Gute, vor allem Gesundheit. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Tobias Bartels. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ciao, ciao.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ. Findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.